Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 8. März 2009. Es ist eine Predigt aus der Reihe Bauen ein Gotteshaus mit dem Thema Gottes Plan oder Was heißt im Glauben aufbrechen? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Warum neue Räume? Wir platzen doch am Sonntag nicht aus allen Nähten. So oder ähnlich habe ich es in den letzten Tagen immer wieder mal gehört. Es gibt drei Gründe, oder besser drei Ebenen von Gründen für die gegenwärtigen Bauplanungen. Erstens ist es eine geistliche Ebene. Das muss ich denen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, schon auch noch einmal erklären, aber ich denke auch alle, die schon viele Jahre hier sind. Ein Hauptthema, der im Konflikt der Jahre 2000 bis 2003 war das Gemeindeverständnis. Diejenigen, die hier 2003 neu begannen, teilten die Auffassung der Bibel, Evangelisation, Gemeindeaufbau ist nicht in unser Belieben gestellt. Ich weiß nicht, ob sich manche erinnern können an Aktionen 2003, was weiß ich, dieses vor dem Deutschen Theater, die Traktate verteilen zu Jesus Christ Superstar, oder wo man versucht hat, wie in Pasing einen missionarischen Büchertisch irgendwo in der Stadt zu etablieren. Damals war die Ansicht lebendig, Kirche ist Mission. Und Teil dieser Überzeugung war auch die Vorstellung, um missionarisch wirken zu können, brauchen wir geeignete Räume. Es gab damals eine Gruppe, die die Bauplanungen sofort umzusetzen wünschte. Ich kann mich lebhaft erinnern an die Gemeindeversammlung in Solln, wo die Gemeinde hier stand und einen Meter weiter stand ich und ich eigentlich die Leute gezwungen habe, hierher zu kommen. Anfang 2004 beschloss die Bezirkskonferenz, und damals war der Gottesdienstbesuch oft gerade mal so groß wie die Bezirkskonferenz. Damals beschloss die Bezirkskonferenz, dass die Arbeitsgruppe Neues Gemeindedomizil innerhalb eines Jahres 5 konkrete Lösungsvorschläge für ein neues Gemeindedomizil erarbeitet. Das habe ich mir nicht heute Nacht überlegt, das könnt ihr nachlesen. Allerdings spürten wir im Verlauf des Jahres, dieses Vorhaben überfordert uns. Die Gemeinde braucht Zeit für eine emotionale, aber auch für eine geistliche Regeneration. Viele waren wirklich am Ende ihrer Kraft. Darum stellten wir die Verwirklichung eines neuen Gemeindezentrums zurück und vereinbarten eine Übergangszeit. Ziel unseres Einsatzes der letzten Jahre war, die Gemeinde zuzurüsten, dass sie den Ruf und die Mission Gottes erfüllen kann, die ihr in der Krisenzeit so wichtig geworden war und für die sie sogar kämpfte. Und dazu gehört auch die Schaffung neuer Gemeinderäume. Darum hat das zuallererst eine geistliche Ebene. Zweitens, es gibt eine praktische Seite. Vor allem die Mitarbeiter sind betroffen und vor allem die Mitarbeiter, die auch bei den größeren Veranstaltungen voraus und hinterher putzen. Vor allem die Mitarbeiter sind betroffen, die in Gruppen, Kreisen und bei Diensten mitwirken. Für unsere Arbeit haben wir eine äußerst ungünstige Raumsituation. Wir stoßen nicht nur immer wieder an Kapazitätsgrenzen, oft ist einfach das Arbeiten furchtbar umständlich. Und ich überlege mir manchmal da oben in meinem Büro, zu was ich eigentlich die Leute zwinge. Dazu kommt das Fehlen eines Gemeindesaals, eines Foyers, eines Spiel- und Freizeitbereiches und dann natürlich das immer mehr sich verschärfende Parkproblem. Und schließlich gibt es drittens eine behördliche Ebene. Es sind der mangelhafte und fehlende Brandschutz sowie die Sicherheitsmängel. Wir haben es schriftlich, dass hier in diesen Räumen ja Gesundheit und Leben höchst gefährdet ist. Dass wir nach etwa 5 Jahren, in denen wir das Thema Gemeinderäume beiseite gelegt haben, es jetzt wieder aufgreifen, ist für mich wirklich ein Wunder. Wir haben das gehofft, aber ich hätte mir das so nicht vorstellen können. Dazu beigetragen haben viele Mitarbeiter, die trotz ungünstiger Bedingungen in Treue und Verantwortlichkeit, was weiß ich, zum Beispiel mittlerweile 11-mal Tische von da unten für den Kinderkleiderbasar da raufgeschleppt haben und wieder zurück und all die ungeliebten Arbeiten, die am Rande mit erledigt werden müssen. So hat sich auch hier die Arbeit vergrößert. Wir haben tatsächlich Frucht erfahren. Wichtig ist für mich aber, was hinter dem Segen steht. Gott klopft bei uns an. Es ist Gottes Reden, der fragt, ja Leute, wie sieht's denn aus? Ihr habt mir mal was versprochen. Ihr habt hier in diesem Kirchensaal großartig über das geredet, wie ihr Glaube versteht. Ich habe mit euch noch etwas vor. Ich möchte, dass alle heute Morgen 2 Dinge begreifen und hören. Erstens, wir werden in absehbarer Zeit in neue Gemeinderäume aufbrechen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und die zukünftige, die suchen wir momentan. Und zweitens, kein Mensch muss sich deshalb Sorgen machen. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren für jeden gesorgt. Und das werden wir auch in der Zukunft machen. Kein Mensch braucht sich Sorgen zu machen. Und wenn nicht wegen Burkhardt, dann weil Gott mit uns ist. Ja, Gott hat uns doch auf den Weg gestellt. Aber was heißt im Glauben aufbrechen? Die Bibel gibt uns eine, finde ich, für mich immer wieder ganz faszinierende Antwort in der Geschichte von Abraham. Es ist die Geschichte eines Aufbruchs, die so beginnt. Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Thema heute, Gottes Plan und Ruf oder was heißt im Glauben aufbrechen? Ein erster Gedanke, zieh aus, wenn Gott dich ruft. Es gibt ja ganz verschiedene Gründe für einen Aufbruch oder einen Auszug. Zum Beispiel erwachsen werden. Du wirst erwachsen und verlässt das Haus deiner Eltern. Oder Not. Am vergangenen Donnerstag, Opa Peter wird uns nachher noch 2 Sätze dazu sagen, vergangenen Donnerstag waren wir zu der Verhandlung vom Bundesverwaltungsgericht, wo es ums religiöse Existenzminimum ging. Da wurde der Fall einer Chinesin verhandelt, die in ihrem Land um ihres Glaubens willen verfolgt wurde, die große Repressalien auszuhalten hatte und die irgendwann gesagt hat, ich muss aufbrechen. Ein anderer Grund für Aufbruch kann sein Streit. Du kommst mit anderen nicht klar. Deswegen verlässt du das Land und ziehst aus. Oder fehlende Geduld. Ich habe diese Woche nochmal nachgeschaut. Noch im Herbst 2007 habe ich in einer Predigt auf den unbedingten Wunsch mancher, wir sollten ein neues Gemeindedomizil bauen, Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, wir bräuchten neue Räume dringend. Es kostet mich viel Kraft zu warten, bis die Zeit reif ist. Ich habe damals gesagt, wortwörtlich, Ungeduld ist kein Grund für einen geistlichen Aufbruch. Ich habe einen ganz großen Respekt vor den Leuten, die damals einen sofortigen Auszug wollten und die dann doch die Geduld aufgebracht haben, zu warten. Vielleicht sind jetzt einmal die anderen dran, etwas zu tun. Auf alle Fälle möchte ich sagen, es gibt viele Gründe für einen Aufbruch. Es müssen nicht immer Gründe des Glaubens sein. Und darum die Frage, was heißt Aufbrechen im Glauben? Die Geschichte von Abraham beginnt mit dem Satz, und Gott sprach zu Abraham. Und das heißt für mich, Aufbrechen im Glauben geschieht nicht zufällig und nicht dann, wenn es für uns sinnvoll oder lohnend erscheint. Wann dann? Bei den Aufbruchsgeschichten der Bibel fällt mir eine Sache besonders auf. Der Aufbruch im Glauben geschieht, wenn Gott ruft. Jesus verbrachte 30 Jahre ein scheinbar völlig normales Leben. Aber dann hörte er Gottes Ruf und daraufhin zog er aus. Vor 12 Monaten waren für mich neue Gemeinderäumlichkeiten überhaupt kein Thema. Ich kann euch mit Brief und Siegel sagen, im Gegenteil, ich war froh, dass ich an dieser Front endlich Ruhe gehabt habe. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und habe gedacht, es haben manche jetzt aufgegeben. Die, denen es wichtig war, haben aufgehört, mich zu erinnern. Aber dann passierten einige Dinge. Zum einen spürten wir, wie sich unsere Gemeindesituation stabilisiert hat. Noch bevor das die Statistik gezeigt hat, merkten wir es daran, dass wir immer wieder Situationen hatten, wo es mit den Räumen nicht hingehauen hat. Zweitens begannen im letzten Frühsommer vollends die Probleme mit der vor 1,5 Jahren eingerichteten Parklizenzzone uns wirklich zu erreichen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Euro pro Monat für Parkgebühren ausgegeben werden. Es gibt Familien, für die sind das im Monat ein zweistelliger Betrag. Das ist zum Normalfall geworden. Drittens bekamen wir einen größeren Betrag über ein Vermächtnis. Und ich könnte jetzt diese Liste noch lang fortsetzen. Was verlangt ihr von einem Pastor? Dass er das kleinredet? Das habe ich einige Zeit versucht, weil ich genau gewusst habe und genau weiß, was es auch in dieser Gemeinde bedeutet, so eine Diskussion zu beginnen. Wenn ich wählen könnte, was ich lieber täte, ein Buch schreiben oder einen Gemeindebau anzufangen, dann weiß ich, was ich lieber täte. Mit Sicherheit keinen Gemeindebau. Aber dann merkte ich, Gott ruft uns zum Aufbruch. Und ich habe in den letzten Wochen die Freiheit gewonnen, dass ich mit der Gemeinde diesen nächsten Schritt gehen werde, auf dem Weg, auf den Gott uns 2003 gemeinsam gestellt hat. Ich war, muss ich auch so sagen, einigermaßen geschockt, wie ich letzte Woche ab und zu eine Ansicht hörte, man müsse doch erst für solche Dinge beten und man dürfe solche Sachen doch nicht kurzfristig machen. Der Gemeindevorstand hat im Sommer letzten Jahres diese Arbeitsgruppe Neue Heimat eingesetzt. Gemeindevorstand war nicht betrunken. Von kurzfristig kann nicht die Rede sein. Seit Monaten informieren wir im Gemeindebrief. Der Mitarbeiterrundbrief lädt seit einem halben Jahr zur Mitgestaltung ein und viele sind in den Prozess eingebunden. Seit 6 Jahren stehen wir in einem zutiefst geistlichen Prozess. Die Vereinbarung, diese Übergangszeit einzurichten, war eine geistliche Entscheidung, die uns teilweise an den Rand unserer Beziehungsfähigkeit gebracht hat. So wie auch die Aktivierung der AG Neue Heimat im vergangenen Sommer eine geistliche Entscheidung war. Wer heute für sich erkennt, dafür müssen wir beten, sage ich, willkommen an Bord. Ja, das ist genau der Punkt. Natürlich, das müssen wir. Ich freue mich über jeden, der hier mitbetet. Ich lade dazu herzlich ein. Das Erste, was ich aus biblischen Aufbruchgeschichten lerne, im Blick auf die Frage, was heißt im Glauben aufbrechen, ist die Botschaft, zieh aus, brich auf, wenn Gott dich ruft. Aber fragst du vielleicht, wohin soll die Reise gehen? Dazu zweitens, geht in das Land, das Gott euch zeigt. Gott sagt nicht zu Abraham, zieh aus deinem Vaterland aus. Wohin, das überlasse ich dir, was für dich irgendwie bequem ist. Gott sagt, geh aus deinem Vaterland und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Der Abraham hat nicht mal gewusst, wo es hingeht. Hat einfach gemerkt, hier ist die Zeit vorbei. Jesus sah sich, ja, und dann können wir fragen, wohin soll für uns die Reise gehen? Jesus sah sich zuerst zu den Sündern gesandt. Dass Jesus viel Zeit mit solchen Leuten verbrachte, regte manche brutal auf. Jesus sagte, wisst ihr, die Gesunden brauchen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und dann erzählt Jesus ihnen das Gleichnis vom verlorenen Sohn und erklärt damit den Sinn seiner, ja, warum er auf die Straße geht. Es sind im Wesentlichen 5 Punkte. Jesus sagt, erstens, Menschen geraten aus eigener Schuld und aus eigener Unvernunft auf die schiefe Bahn und in ausweglose Not. Zweitens sagt Jesus, Gott ist das nicht gleichgültig. Gott liebt die Leute, die vor unserer Kirchentüre sind. Gott liebt diese Leute, die um uns herum wohnen. Er liebt diese Menschen auch in der Ferne. Und Gott tut alles, um diese Menschen zu erreichen. Drittens, Gott freut sich total, wenn so ein verloren Geglaubter heimkehrt. Gott ist bereit, deswegen eine riesige Party zu machen. Viertens, sagt Jesus, manche ärgern sich über Gottes Liebe zu den Verlorenen und seine Freude über deren Umkehr. Grund ist, dass sie im Grunde genommen körperlich in der Gemeinde Gottes leben. Aber sie teilen nicht die Philosophie Gottes. Und fünftens sagt Jesus, Gott lädt gerade diejenigen zur Mitfreude ein und zur Mitarbeit, die sich an ihm ärgern. Die Leute, die Jesus nachfolgten, spürten ein inneres Muss, diese Vorstellung Jesu zu teilen. Der Apostel Paulus, der hörte in seinem Ohr nur einen einzigen Gedanken. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen geholfen wird. Und der Petrus und Johannes sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir mit Gott erlebt haben. Ich frage mich manchmal, warum kann ich so gut lassen? Warum kann ich so gut lassen? Warum ist es für mich eine große Versuchung, mich auf einen Glauben einzulassen, der zentralste Inhalte der Bibel ausblendet? Die zweite Antwort auf die Frage, was heißt im Glauben aufbrechen, lautet, Geh in das Land, das Gott dir zeigt. Wo ist das? Es ist dort, wo Menschen ohne Gott verloren gehen. Für dieses Glaubensverständnis hat die Gemeinde vor 8 Jahren gekämpft. Teil dieser Vision sind Gemeinderäume, die die Mission besser ermöglichen als diese Räume. Das war damals schon klar. Unser Standort und die Raumsituation behindern nicht nur die Weitergabe des Evangeliums, jawohl, sie verhindern sie. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn unser Gemeindeleben nicht versteckt in einem Hinterhaus oder in einer Hinterstraße stattfinden würde. Stellt euch vor, wir folgen Jesus, der sagt, ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Wir lassen den Leuten hier gar keine Chance. Gott schenkt uns Licht. Was hat Gott uns in den vergangenen Jahren für Erfüllung geschenkt? Warum verbergen wir Gottes Segnungen unter dem Scheffel eines Hinterhauses? Gott hat uns nicht ins gelobte Land sofort gehen lassen. Sammlung und Wüste waren angesagt. Aber nun höre ich, wie Gott zum Aufbruch ruft. Und darum geht in das Land, das Gott euch zeigt. Ein letzter Gedanke. Glaubt, auch für euch gilt Gottes Verheißung. Es ist ja eine große Motivation nötig, damit sich jemand tatsächlich in Bewegung setzt, wenn Gott ihn ruft. Die Bibel sagt, Gott möchte dies erreichen, indem er uns eine Verheißung gibt. Neben diesem Befehl, zieh aus, gibt er Abraham eine große Verheißung. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will die segnen, die dich segnen. Diese Verheißung ist seit Abraham lebendig und gilt wirklich allen, die so im Glauben aufgebrochen sind. Diese Verheißung gilt auch uns. Wir haben sie in den letzten Jahren gespürt, so elementar, so greifbar. Manche wünschen sich, wie Abraham, gehorsam zu sein. Aber sie haben Angst. Es gibt erwachsene, erfolgreiche Menschen, die Angst haben, diesen Schritt zu tun. Aufzubrechen im Vertrauen auf Gott. Aber gerade die Abraham-Geschichte gibt uns ja da, finde ich, eine super Antwort. Sie sagt, es gibt 2 Ängste, weswegen Leute sich oft abhalten lassen. Erstens, eine große Angst ist das Alter. Vielleicht denkst du, ich bin zu alt, um mich auf so eine Veränderung in der Gemeinde einzulassen. Gerade die Abrahamsgeschichte zeigt, Alter ist kein Hinderungsgrund. Es heißt, Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Eine zweite Angst ist das Denken, naja, ich bin keine Führernatur. Ich bin kein Mensch, der aufbricht. Ich bin kein Abraham. Nach der Bibel musst du kein Leiter sein oder werden, um im Glauben aufzubrechen. In unserem Text heißt es, da zog Abraham aus und Lot zog mit ihm. Es gibt nicht nur Leute, die vorne weggehen, sondern auch solche, die mitgehen. Und die vorne weggehen werden, das verspreche ich euch, die werden sich darum kümmern, dass alle gut ankommen können. So wie bei der Maiwanderung. Kürzlich mit dem Gustl Fuchs geredet, wegen der neuen Maiwanderung, und habe wieder gemerkt, wie viel Handstände er macht, damit wirklich die ganze Gemeinde zu diesem wichtigen Ereignis mitgehen kann. Das werden wir auch so machen. Das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht. So werden wir auch bei einem Aufbruch in neue Gemeinderäume alles tun, dass alle mitgehen können und sich wohlfühlen. Allerdings heißt es nicht in der Abrahamsgeschichte, Abraham zog aus und Lot bremste ihn. Die dritte Antwort auf die Frage, was heißt im Glauben aufbrechen, lautet: Glaubt, für euch gilt Gottes Verheißung. Wir alle kennen die Geschichte von Jona, der Prophet. Jona bekommt von Gott einen Marschbefehl. Das bedeutet Stress, das war Jona klar. Und darum bucht er eine Schiffsreise in die entgegengesetzte Richtung. Nachdem das Schiff abgelegt hat, macht er sich unten in die Kajüte, so nach dem Motto, wer schläft, sündigt nicht, oder wer nichts tut, macht auch nichts falsch. Gott muss einiges tun, aber am Ende lässt sich der Jona wecken. Und dann tut er, was Gott ihm aufgetragen hat. Letzte Woche haben Leute gesagt, ich habe es am Eingang schon gesagt, wozu neue Räume? Oder warum größere Räume? Heute ist doch gar nicht die Zeit, dass das Evangelium tatsächlich so ein Echo bei den Leuten findet. Erstens mal ist das falsch, aber zweitens möchte ich auch sagen, überraschenderweise, wenn wir von dieser Jona-Geschichte ausgehen, erfüllt sich dieses pessimistische Szenario nicht. Im Gegenteil, man konnte es kaum glauben, aber Jonas Predigt stößt auf eine erstaunliche Resonanz. Leider verfällt der Jona wieder in sein altes Verhaltensmuster. Es nervt ihn, dass Gott gnädig ist. Er betet, so unglaublich, was der betet. Ach Herr, ich wusste, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Güte bist. Liebe ist anstrengend. Es verlangt Flexibilität. Es verlangt Beweglichkeit. Es verlangt Bereitschaft, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Jona will lieber seine Ruhe. So beschließt er sein Gebet, resigniert, fast zynisch. Das ist unglaublich, was da steht. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich bin lieber tot, als dass ich lebe. Doch Gott denkt gar nicht daran, es diesem Jona einfach zu machen. Er fordert ihn recht humorvoll heraus, den Weg seiner Berufung weiterzugehen. Liebe Gemeinde, jetzt kommt für mich wirklich der Hammer. Jetzt kommt für mich eine Sache, die ich kaum so glauben kann. Wenn Gott uns als erstes Grundstück in dieser Planungsphase, wo wir nicht wissen, ob das überhaupt irgendeinen Wert hat, aber wenn Gott uns als erstes Grundstück in dieser Planungsphase das Grundstück auf einem Silbertablett serviert, das wir vor 6 Jahren schon einmal im Fokus hatten, beiseite legten, weil wir gemerkt haben, jetzt ist die Zeit nicht reif, dann grenzt das für mich an Humor. Ich will nicht wissen, was Gott über uns denkt. Ich glaube, Gott denkt gar nicht daran, es seiner Gemeinde in der Enhuberstraße einfach zu machen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir das Echo an Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Kinderkleiderbasar hören, dann können wir in Ansätzen erahnen, was werden würde, wenn wir unser Licht tatsächlich sichtbar machen würden. Und darum, Glaube bedeutet aufbrechen. Lasst uns um diesen Glauben beten. Wir neigen uns dazu. Barmherziger und lebendiger Gott, danke, dass du diese Gemeinde vor bald 100 Jahren ins Leben gerufen hast, um deine Mission in dieser Stadt zu erfüllen. Hab Dank, dass du ihr vor 80 Jahren dieses Gebäude gegeben hast. Es ist seither vielen Menschen zur Heimat geworden. Unzählige haben hier Trost und Halt Freude und Glück erfahren. Ich möchte dir danken, dass du uns nach schwierigen Jahren wieder ein vielfältiges Gemeindeleben geschenkt hast. Danke, dass hier nach wie vor deine Kraft und deine Liebe erfahrbar ist. Und ich möchte dir danken für die vielen Mitarbeiter, die trotz ungünstiger Bedingungen Woche um Woche, Tag für Tag treu ihren Dienst tun. Herr Jesus Christus, viele von uns leiden unter dieser Raumsituation. Wir spüren, dass uns das Gebäude und die Lage hindern, unsere Kräfte und Mitarbeiter verantwortlich einzusetzen. Gib uns Räumlichkeiten, die uns helfen, das Licht deiner Liebe leuchten zu lassen, dass es viele sehen und sich daran freuen können. Herr, manche sind aber auch verwirrt und besorgt über diese Pläne für ein neues Gemeindezentrum. Herr, lass sie spüren, dass wir darin deinen Ruf und Plan mit uns sehen. Gib ihnen Vertrauen, diesen Weg mitzugehen. Schenk ihnen den Glauben, dass dieser Weg unter deiner Verheißung steht. Vater im Himmel, erhalte uns auch in diesen Fragen deinen Heiligen Geist. Den Geist, der uns auf unserem Weg eint. Den Geist, der uns in unseren Entscheidungen Klarheit gibt. Den Geist, der unser Gemeindeleben in deiner Liebe zukunftsfähig macht. Amen.